NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. September 1943. Göring und Himmler ordnen die Politik der verbrannten Erde an.
An den höheren SS- und Polizeiführer Ukraine. Es muss erreicht werden, dass bei der Räumung von Gebietsteilen in der Ukraine kein Mensch, kein Vieh, kein Zentner Getreide, keine Eisenbahnschiene zurückbleiben.
Er wollte diesen auch in seinen Augen sowohl militärischen als auch ideologischen Krieg erfolgreich zu Ende führen und setzte dabei auf Härte.
Dass kein Haus stehen bleibt, kein Bergwerk vorhanden ist, das nicht für Jahre gestört ist, kein Brunnen vorhanden ist, der nicht vergiftet ist.
Dann kamen die Allerschrecklichsten, die in den schwarzen Uniformen mit so Buchstaben, SS, und die waren schrecklich.
Diesen Montag werde ich niemals vergessen. Ich sehe heute noch vor meinen Augen das Feuer.
Wir haben alle auf den Knien gebetet, 24 Stunden lang, um am Leben zu bleiben.
Der Gegner muss wirklich ein total verbranntes und zerstörtes Land vorfinden. Besprechen Sie diese Dinge sofort mit Stapf und tun Sie Ihr Menschenmöglichstes. Heil Hitler, Ihr gezeichneter H. Himmler.
Verbrannte Erde hinterlassen. Ein Befehl, der Zerstörungswut anordnet. Im September 1943 gibt es eine ganze Reihe solcher Befehle durch führende Nazis wie Heinrich Himmler und Hermann Göring. Die deutsche Wehrmacht befindet sich nach der Niederlage in Stalingrad auf dem Rückzug aus der Sowjetunion und will den Russen nichts zum Leben überlassen. Werner Hülsmann, damals Regimentsadjutant.
Das heißt, dass also alle Dörfer restlos niedergebrannt werden sollten. Nicht als Maßnahme gegen die Zivilbevölkerung, soweit überhaupt noch Zivilbevölkerung da war, sondern um den Russen das Folgen möglichst zu erschweren, dass sie bei den strengen Kältegraden keine Unterkunft mehr finden konnten. Sei es für sich selbst, sei es für ihre Pferde und so weiter.
Aus einem Bericht des Wehrmachtsgenerals Gotthard Heinrici.
Auf jedem Weg liegen Minen. Überall sind die Brücken gesprengt. Immer wieder trifft man auf brennende Häuser, durch deren Fenster und Türen der starke Wind die Flammen quer über die Straßen lecken lässt. Selbst im schnellen Vorbeifahren empfindet man im Wagen die Glut, die sie ausstrahlen. Immer wieder erschüttern Detonationen die Luft, vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Nachts leuchtet der Himmel von der Glut der Brände.
Die Hölle auf Erden als Kriegstaktik. Angewandt aber auch schon weit vor 1943. Stalin befiehlt seinen Männern schon 1941, Infrastruktur und Lebensmittel im eigenen Land zu zerstören, um den Deutschen nur verbrannte Erde zu hinterlassen. Und auch Wehrmacht und SS hinterlassen schon seit ihrem Einmarsch in die Sowjetunion eine Schneise der Verwüstung.
Auf einer Frontbreite von 2400 Kilometern vollzieht sich der größte Aufmarsch, den die Geschichte bisher gesehen hat. Die besten Soldaten der Welt sind zum Schutze der Kultur gegen die Barbarei angetreten.
22. Juni 1941. Der Überfall auf die Sowjetunion beginnt. Mit hunderttausenden Soldaten will Hitler Lebensraum im Osten erobern und den Bolschewismus bekämpfen. Ein Feldzug, der von Anfang an ungemein brutal geführt wird. Die Propagandamaschine hat dem deutschen Soldaten Hass eingepflanzt, erklärt Historiker Thomas Welskopp.
Der ist natürlich vorbereitet worden auf den sogenannten Untermenschen, also den dumpfen, gefügigen Slawen. Und ich meine, das ist eine arme Landbevölkerung, auf die die dann treffen. Und zuerst bestätigen sich dadurch alle ihre Vorurteile. Ich meine, jeder Krieg brutalisiert. Aber das ist nochmal ein Stück innere Rechtfertigung für Übergriffe, die es so in dem Maße anderswo nicht gegeben hat. Und das kann man eigentlich schon von Anfang an feststellen.
Wie es dem Tschechen geht, ist mir total gleichgültig. Ob bei einem Bau eines Panzergraben 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.
Riesige Panzerverbände walzen den Weg für die Wehrmacht buchstäblich frei. Um die ukrainischen Dörfer machen sie allerdings große Bögen. Diese müssen die Soldaten der Wehrmacht Schritt für Schritt selbst erobern und freikämpfen. Der ehemalige Soldat Horst Robert war dabei.
Morgens wurden die Dörfer umstellt von uns und mit Hellwerden wurden zuerst männliche Einwohner gesucht. Die zweite Welle war dann das Wegschleppen des Viehs. Und die dritte, das Herausholen aus den Vorratskellern der Vorräte, die die Leute sich angelegt hatten, und das in die Brunnen zu schütten und damit das Leben zu erschweren, wenn nicht gar unmöglich zu machen.
Die Rote Armee leistet erbittert Widerstand. Immer wieder greifen Partisanen aus dem Hinterhalt an. Die Wehrmacht kommt nicht immer so voran, wie sie es soll, und macht der Landbevölkerung das Leben zur Hölle. Mehrere hundert Dörfer werden von 1941 bis 1943 dem Erdboden gleichgemacht. Eins davon ist Peremoa. Überlebende erinnern sich.
Die Deutschen haben immer gerufen, alle raus, raus aus den Häusern, raus, raus. 4 Stunden lang haben wir an einem Sumpfgebiet gestanden und auf den Tod gewartet. Wir bekamen nichts zu essen und zu trinken stundenlang.
Diesen Apfelbaum hat mein Opa noch gepflanzt. Es ist ein Wunder, dass der Baum noch lebt. Alle anderen, die in der Nähe der zerstörten Häuser standen, waren verbrannt. Nur dieser eine Baum ist geblieben und ich würde ihn niemals absägen. Das wäre, als wenn man einen leiblichen Angehörigen umbringen würde.
Man hat die Menschen wahllos erschossen. Man hat sogar ein kleines Kind in der Wiege erschossen. Es gab kein Erbarmen, nicht mal für die Kinder. Was sollten die denn verbrochen haben? Aber die Deutschen waren gnadenlos.
Unser Opa war sehr gläubig, sehr. Er hat alle um sich herum versammelt und wir haben dann gebetet, dass der liebe Gott die SS an unserem Haus vorbeischickt.
Der SS eilt ihr Ruf in den Dörfern der Sowjetunion voraus. Himmlers Männer marschieren hinter der Wehrmacht und vernichten gezielt vor allem Juden. So werden bei Kiew in der Schlucht von Babin Jar Ende September 1941 in nur 2 Tagen 33.000 Juden erschossen. Auch einfache Soldaten der Wehrmacht sind an diesen Taten beteiligt. General Reichenau ordnet in einem Befehl vom 10. Oktober 1941 an:
Hierdurch entstehen auch für die Truppe Aufgaben, die über das hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. Der Soldat ist im Ostraum nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee. Deshalb muss der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben.
Aber dann habe ich gesehen, dass auf dieser Площади строят виселицу.
Ich habe gesehen, dass auf dem Platz ein Galgen aufgebaut wird. Ich war 16, 17 Jahre alt. Das ist nicht so einfach, sofort zu begreifen, was da vor sich geht. Aber dann habe ich gesehen, dass man einen Hocker hingestellt hat. Die Hände hinten zusammengebunden, steigt er auf diesen Hocker. Der Deutsche hängt ihm die Schlinge um den Hals. Was mich am meisten entsetzt hat für mein ganzes Leben, das war, als der Deutsche den Hocker weggetreten hat. Kann man sich so etwas vorstellen? Ein Mensch in Uniform tritt den Hocker weg? Deutsche machten Fotos davon. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen.
Wer dem Tod entgeht, wird als Kriegsgefangener ins Deutsche Reich gebracht.
Der Marsch der Gefangenen aus den gewaltigen Vernichtungsschachten ostwärts des Dnieper scheint endlos.
Und die haben sicher ähnlich schlecht gelebt und so, weil wir sie einfach nicht versorgen konnten. Russischer Gefangener in deutscher Obhut hätte ich auch nicht sein mögen.
Tatsächlich werden die sowjetischen Gefangenen viel schlechter behandelt als alle anderen. Wer nicht schon auf dem Weg in ein Stammlager stirbt, verhungert mit großer Wahrscheinlichkeit vor Ort. Ein ehemaliger Anwohner des Lagers 326 in Stukenbrock-Senne erinnert sich.
Die lagen schon wochenlang unter freiem Himmel, unrasiert, ungewaschen, hungrig. Dementsprechend sahen sie auch aus. Ich habe beobachtet, wie einige auf den Boden klopften und Würmer rausholten. Und da hieß es denn damals, seht mal diese Untermenschen an, die fressen sogar Würmer.
Allein in Stukenbrock-Senne sterben zwischen 1941 und 1945 Schätzungen zufolge 65.000 russische Gefangene. Im Oktober 1942 erreicht die Wehrmacht schließlich Stalingrad. Am Anfang sieht es so aus, als könne sie die Stadt schnell einnehmen. Doch in den Ruinen der Häuser und Fabriken haben sich sowjetische Soldaten verschanzt. Ein erbitterter Häuserkampf beginnt.
Stalingrad war, man sagt ja heute, die Wende des Zweiten Weltkriegs, zumindest an der Ostfront.
Denn die Deutschen müssen eine folgenreiche Niederlage einstecken. Während der Häuserkampf tobt, formieren sich rund um Stalingrad neue Divisionen der Roten Armee. Die deutschen Soldaten der 6. Armee werden eingekesselt.
Hitler verweigert also den Ausbruch aus dem Kessel, der auch nur am Anfang möglich gewesen wäre. Und eine Winteroffensive zum Entsatz der Truppen im Kessel scheitert, bleibt stecken.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen.
Was folgt, ist ein Rückzug und Vergeltungsaktionen. Die Nazi-Führung fordert jetzt mehr Härte als je zuvor.
Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?
In diese Zeit fallen auch Himmlers und Görings Befehle der verbrannten Erde. Wenn schon Rückzug, dann so, dass dem Feind nichts bleibt. In einem Sprengkalender wird genau geplant, welche Eisenbahntrasse, welche Fabrik oder welche Brücke wann gesprengt werden soll. Die Soldaten wüten unkontrolliert, auch gegen die Zivilbevölkerung. General Heinrici beginnt, am Sinn dieser Maßnahme zu zweifeln, wie er seiner Frau im Oktober 1943 schreibt.
Unsere Leute bilden sich noch ein, verdienstlich zu handeln, wenn sie alles vernichten. Dabei bringen sie nur Schande und Rache über das deutsche Volk. Aber sie sind wie die Verrückten. Jeder Trossknecht glaubte, sich auf Führerbefehl hier zum Brandstifter berufen. Es ekelte einen, sowas zu sehen.
Der Zerstörungswahn erreicht seinen Höhepunkt, als Hitler im März 1945 den Nero-Befehl gibt. Auch im Deutschen Reich soll kurz vor der Niederlage noch alles zerstört werden, was dem Feind nützen könnte. Der Zweite Weltkrieg, in jeder Hinsicht ein Vernichtungskrieg. Chatyn in der Ukraine, heute. 26 Glocken läuten hier alle 30 Sekunden, Tag und Nacht. Als Erinnerung an die vielen Toten gibt es hier einen Friedhof für die 186 vernichteten Dörfer.
Ich kann bis heute nicht verstehen, warum mein Heimatdorf umgebracht wurde. Alle meine Verwandten, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder. Es gab keine Verbindung zu den Partisanen. Hier lebten friedliche Leute, hauptsächlich Kinder und Frauen.
Ich bin so allein. Das ist mein Schicksal. Ich bin ganz allein geblieben. Ich habe keine Verwandten mehr. Allein, weil fast alle Männer im Krieg geblieben oder erhängt worden sind.
Das sind furchtbare Kindheitseindrücke. Wenn ich nachts wach liege, denke ich an nichts anderes. Immer diese furchtbaren Bilder. Sie kommen immer wieder.
Auf einem Gedenkstein steht:
Liebe Mitmenschen, denkt daran. Wir haben das Leben, unsere Heimat und euch geliebt. Wir sind lebendigen Leibs verbrannt worden. Unsere Bitte an alle, mögen Trauer und Leid euch Kraft und Mut geben, damit ihr für immer Frieden auf Erden stiftet. Damit nie und nimmer das Leben im Sturm des Feuers stirbt.
15% der damaligen sowjetischen Bevölkerung ist im Zweiten Weltkrieg ausgelöscht worden. 20 Millionen Menschen.
Im Zeitzeichen erinnerte Franziska Fiedler an die Anordnung der Politik der verbrannten Erde durch Hermann Göring und Heinrich Himmler am 7. September 1943. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.